Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 für Sie am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. US-Präsident Donald Trump hat ein Gesetz unterzeichnet, das Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 beinhaltet. Diplomatisch formuliert ist man in Berlin darüber irritiert. Die Bundesregierung spricht von Einmischung in innere Angelegenheiten. Wir berichten gleich über die amerikanischen Überlegungen, genauso wie über die Reaktionen in Berlin und in Moskau. Im Sommer sorgten die Fahrverbote in Tirol für viel Streit zwischen Deutschland und dem südlichen Nachbarn Österreich. Nun müssen sich Winterurlauber auf erneute Einschränkungen einstellen. Anwohner freuen sich. Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU ist genervt. Auch dazu gleich mehr. In Indien reißen die Proteste gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz nicht ab. Über 20 Menschen sind bei Demonstrationen schon ums Leben gekommen. Die Einzelheiten in dieser Sendung, an deren Ende im Sportblock es unter anderem um Fußball-Bundesliga und die Darts-WM geht. Und im Anschluss an die Sendung folgt ab 20 vor 7 wie immer der Hintergrund. Thema dort: Südafrika in der Krise, das Ende der Ramaphosa. Zum ersten Thema. Seit Jahren lehnen die USA das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 ab. Das Projekt soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung Polens und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Der Grundtenor in Washington ist parteiübergreifend gleich. Sowohl Demokraten wie Republikaner argumentieren, Deutschland und die Europäer begeben sich in Abhängigkeit von Russland. Die Beziehungen zu Europa und Deutschland so weiter seien für die nationalen Sicherheitsinteressen der USA entscheidend. Nun hat Präsident Donald Trump Worten Taten folgen lassen. Kurz vor der Fertigstellung will er das Projekt stoppen und hat Sanktionen gegen beteiligte Firmen erlassen. Aus Washington, Arthur Landwehr.
Es war eine weihnachtlich gehaltene Zeremonie mit Dank an die amerikanischen Truppen mit großem patriotischen Pathos. Der amerikanische Präsident Donald Trump unterschrieb auf der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington den Verteidigungshaushalt des kommenden Jahres. 738 Milliarden Dollar. Die größte Investition in das US-Militär in der Geschichte, nennt Trump dies.
I will proudly sign into law the largest ever investment in the United States. Military.
Mit der Unterschrift unter den Etat setzte Trump aber auch Sanktionen gegen Unternehmen in Kraft, die am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland beteiligt sind. Das spielte keine Rolle mehr bei seiner Rede vor Soldatinnen und Soldaten. Die beabsichtigte Wirkung aber hatte die Regierung in der Vergangenheit immer wieder klargemacht, den Bau der Pipeline zu verhindern. Offizielle Begründung: Europa und insbesondere Deutschland machten sich zu sehr abhängig von russischem Gas, würden am Ende von Russland kontrolliert.
But Germany is totally controlled by Russia because they will be getting from 60-70% of their energy from Russia and a new pipeline.
Und nicht nur das, so hatte Trump immer wieder unterstrichen, einerseits verteidigten die USA europäische Staaten wie Deutschland, während diese auf der anderen Seite Milliarden Dollar in russische Kassen spülten.
Where you're supposed to be guarding against Russia and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia.
Jetzt also sollen die Sanktionen kommen. In 60 Tagen muss Bericht erstattet werden, welche Unternehmen maßgeblich am Bau der Pipeline beteiligt sind. Dann entscheidet der Präsident über konkrete Maßnahmen. In erster Linie betroffen wäre das Schweizer Unternehmen Allseas, mit dessen Schiffen die Rohre verlegt werden. Als Drohung im Raum steht, dass Mitarbeiter des Unternehmens nicht mehr in die USA einreisen dürfen und auch bereits erteilte Visa für ungültig erklärt werden. Außerdem droht der Verlust von lukrativen Aufträgen im Golf von Mexiko. Europäische Regierungen und Unternehmen davon überzeugen, dass größere Energieabhängigkeit von Russland nicht im Einklang steht mit dem, was alle erreichen wollen, nennt US-Außenminister Mike Pompeo das.
Convincing European governments and European businesses alike that increased energy dependence on Russia is inconsistent with what it is we're all trying to do.
Allseas hat mit Donald Trumps Unterschrift unter den Verteidigungshaushalt alle Arbeiten an der Pipeline eingestellt. Man werde, so das Unternehmen auf seiner Webseite, die Arbeit wieder aufnehmen, wenn alle rechtlichen, technischen und ökologischen Fragen mit den amerikanischen Behörden geklärt seien. Für die USA steht aber hier noch etwas anderes im Mittelpunkt, nämlich den europäischen Markt für amerikanisches Flüssiggas zu sichern und auszubauen. US-Gas ist allerdings erheblich teurer als russisches und hat auf einem offenen Markt gegen russisches Gas nur wenig Chancen. Mit Donald Trumps Unterschrift unter den Verteidigungsetat ist der Haushalt der USA komplett. Ein Regierungsstillstand wie vor genau einem Jahr wird es damit jetzt nicht geben, Auch der damalige Streitpunkt, der Bau der Mauer zu Mexiko, ist durch einen Kompromiss beigelegt. Trump bekommt nicht 5, aber doch fast 2 Milliarden Dollar für das Projekt. Außerdem darf er Verteidigungsmittel für die Mauer umwidmen. Und die von Trump gewollte 6. Waffengattung der USA, die Weltraumstreitkräfte, sind jetzt offiziell gegründet und werden Wirklichkeit.
Arthur Landwehr berichtete, die amerikanischen Sanktionen verärgern viele in Berlin. Markus Sambale.
Scharfe Worte, ja, scharfe Gegenmaßnahmen, nein. So reagiert die Bundesregierung auf die Sanktionen gegen Nord Stream 2, die Donald Trump in Kraft gesetzt hat. Für die Bundesregierung machte Vizekanzler Olaf Scholz den politischen Spagat. Einerseits deutliche Kritik.
Es ist im Übrigen auch etwas, was sich unter Freunden, die in der NATO miteinander verbunden sind, überhaupt nicht gehört und sehr unverständlich ist.
Und gleichzeitig im Interview des ARD-Hauptstadtstudios die klare Botschaft des Vizekanzlers, dass Deutschland keine Gegensanktionen plant.
Die Beziehungen zwischen USA und Deutschland sind sehr wichtig. Das ist etwas, das eine lange Tradition hat. Natürlich sind solche Entscheidungen eine wirklich schlechte Entwicklung, über die auch sehr klar gesprochen werden muss.
Lauter Protest also, aber auch nicht mehr. Michael Harms, Geschäftsführer beim Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, findet das richtig. Er sagte in einem Telefoninterview bei NDR Info:
Gegensanktionen sehen wir auch problematisch. Einmal müssen wir zugestehen, dass wir gar nicht die Instrumente dazu haben. Zweitens bringt es uns in eine Abwärtsspirale von Sanktionen und Gegensanktionen, die Situation nicht besser macht.
Was man in Deutschland stattdessen tun sollte? Michael Harms vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft verlangt:
Eigene Souveränität, eigene Kapazitäten, eigenes Finanzsystem stärken und die Pipeline mit allen Kräften zu Ende bauen. Das wäre die richtige Reaktion.
Doch das Projekt Nord Stream 2 dürfte jetzt teurer werden. Und es dürfte länger dauern, bis die beiden neuen Gaspipelines durch die Ostsee neben den 2 schon bestehenden fertig sind. Denn die Schweizer Firma Allseas, die an der Verlegung der Pipeline beteiligt ist, hat wegen der amerikanischen Sanktionen angekündigt, ihre Arbeiten auszusetzen. Vizekanzler Olaf Scholz sieht das Projekt Nord Stream 2 insgesamt aber nicht in Gefahr.
Was die weiteren Baumaßnahmen betrifft, müssen die Unternehmen die notwendigen Entscheidungen treffen. Das ist keine Angelegenheit der Regierung. Klar ist, dass es doch sehr unwahrscheinlich ist, dass das Vorhaben nicht am Ende realisiert wird. Das macht die Widersinnigkeit dieser Sanktionen noch mal deutlich. Zumal sie, wie gesagt, zu einem völlig falschen Zeitpunkt kommen.
Ein falscher Zeitpunkt für Sanktionen, meint Olaf Scholz, vor allem deshalb, weil es doch gerade erst eine Einigung an anderer Stelle gab, nämlich im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine. Die USA begründen ihre Sanktionen unter anderem damit, die Ukraine schützen zu wollen. Auch wenn einige Bundestagsabgeordnete den USA Erpressung vorwerfen und auch wenn die Linksfraktion ausdrücklich nach Gegensanktionen ruft, die Bundesregierung belässt es bei ihrer Reaktion bei Worten, allerdings scharfen Worten.
Markus Sambale berichtete aus Berlin. Unterdessen haben sich Russland und die Ukraine auf eine Grundsatzeinigung über einen neuen Gastransitvertrag geeinigt. Tilko Gries aus Moskau.
Die von manchen bereits befürchtete Eskalation ist abgewendet. Die Einigung umfasst eine Reihe von Punkten. Der für Europa wichtigste Teil regelt die Durchleitung russischen Erdgases durch die Ukraine und weiter nach Westen, auch nach Silvester. Der russische Vizeministerpräsident Dmitri Kosak sprach nach den Verhandlungen bei Minsk in Belarus von Erfolgen. Wir haben eine für alle Seiten gewinnbringende und akzeptable Lösung gefunden, für die Russische Föderation und für die Ukraine und vor allem für europäische Verbraucher. Es wird einen Gastransit durch die Ukraine geben. Wir haben alle gegenseitigen Ansprüche beigelegt, die es zwischen Gazprom und Naftogaz und zwischen der Regierung der Ukraine und Gazprom gab. Der Vertrag soll 5 Jahre lang laufen, von 2020 bis einschließlich 2024. Er soll die Möglichkeit einschließen, dann um 10 weitere Jahre verlängert zu werden. Im ersten Jahr sollen mindestens 65 Milliarden Kubikmeter durchgeleitet werden, in den folgenden Jahren je 40 Milliarden Kubikmeter. Das ist spürbar weniger, als bislang im jährlichen Durchschnitt durch die ukrainischen Röhren nach Westen geflossen sind. Damit dürften auch die Transitgebühren für die Ukraine geringer ausfallen. Sie betragen zurzeit rund 3 Milliarden US-Dollar im Jahr. Der ukrainische Energieminister Alexei Arjel machte darauf aufmerksam, was noch nicht geregelt worden ist. Im Rahmen der erreichten Einigungen gibt es keine Direktlieferungen an die Ukraine. Sie seien aber potenziell möglich. Gazprom erklärte, Preisnachlässe seien denkbar. Unterschrieben sind die Vereinbarungen noch nicht. Dies soll bis Ende dieses Jahres geschehen. Der zurzeit geltende Vertrag läuft zum Beginn des neuen Jahres aus. Beide Seiten bestätigten außerdem eine Zahlung in Milliardenhöhe, die Gazprom bis dahin an den ukrainischen Gaskonzern Naftogaz leisten will. Es geht um knapp 3 Milliarden US-Dollar, die der Ukraine kürzlich von einem Schiedsgericht in Stockholm zugesprochen waren, weil der russische Energiekonzern Vertragsverletzungen begangen hatte. Im Gegenzug verzichte die Ukraine auf alle laufenden und neuen Klagen, heißt es. In Kiew wurde mitgeteilt, die Ukraine behalte sich weiterhin Entschädigungsforderungen gegen Russland vor, die auf die Annexion der Krim zurückgingen. Die Verhandlungen hatte erschwert, dass zurzeit 2 neue Pipelines aus Russland nach Europa entstehen, die beide die Ukraine umgehen. Das ist erstens der 2. Strang von Nord Stream durch die Ostsee und zweitens der 2. Strang von Turk Stream durch das Schwarze Meer. Beide Röhren zusammen haben etwa die Kapazität dessen, was bislang jährlich durch die Ukraine nach Europa gepumpt wurde. Die Ende dieser Woche in Kraft gesetzten US-Sanktionen gegen Firmen, die mit dem Bau dieser neuen Röhren befasst sind, wurden in Moskau heftig kritisiert. Man sei aber entschlossen, die Bauarbeiten zu beenden. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass es nun eine Verzögerung von Wochen oder Monaten geben wird.
Aus Moskau, Tilko Gries. Finanzminister Scholz will verschuldete Kommunen auf einen Schlag entlasten. Das sorgt für irritierte Reaktionen. Birgit Schmalzner.
Die Zahl, um die es geht, rund 40 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Scholz will, dass Bund und Länder diese Altschulden der Kommunen auf einen Schlag übernehmen, damit diese aus den roten Zahlen kommen und neu anfangen können. Das stößt aber auf breite Kritik bei Parteien und bei Vertretern der Bundesländer. Die CDU hat verfassungsrechtliche Bedenken. Sie sieht die Verantwortung klar nicht beim Bund. Der hessische Ministerpräsident Bouffier, CDU, verweist darauf, dass sein Bundesland ohnehin schon ein Entschuldungsprogramm aufgelegt habe. Ein weiteres Mal werde man nicht zahlen. Die CSU winkt ebenfalls ab. Vor allem mit dem Argument, dass sich Scholz auf sogenannte Kassenkredite für Kommunen bezieht, diese aber in Bayern kaum genutzt würden. FDP und Linke werfen Scholz vor, einen unausgegorenen Vorschlag vorzulegen. Das sei kein schlüssiges Konzept. Und skeptisch sind auch Wirtschaftsforscher, etwa der Chef des Münchner IFO-Instituts Fuest. Auch er sieht Handlungsbedarf bei den Kommunen. Eine schlichte Übernahme der Schulden durch den Bund, so schreibt Fuest auf Twitter, sei aber nicht der richtige Weg. Zuspruch bekommt Scholz zumindest von den Grünen im Bundestag, für die der Vorschlag in die richtige Richtung geht. Allerdings mahnen auch sie ein umfassendes Konzept an.
Schon im Sommer hatte Tirol Fahrverbote an Wochenenden verhängt. Das Ziel: mehr Ruhe für Anwohner. Das Resultat: viele tausend Autofahrer wurden damals von der Polizei wieder auf die Autobahn geschickt. Nun zur Weihnachts- und Wintersportszeit wieder Fahrverbote. Aus Berlin kommt scharfer Protest. Marcel Heberlein.
Günter Platter gibt sich gern als einer, der Menschen verbindet. Im Streit mit Deutschland aber wird der Tiroler Landeschef öfter mal zum Grantler. Im Sommer erst bei seinem Besuch beim deutschen Verkehrsminister in Berlin.
Ich habe im Vorfeld dieses Gespräches bereits mitgeteilt, dass ich zu keiner Beschwichtigungsveranstaltung komme.
Und beschwichtigt hat er dann auch nicht, der Tiroler Landeshauptmann. Einen 10-Punkte-Plan haben Scheuer und er verabredet, damit der Verkehr zwischen beiden Ländern besser fließen kann. Aber bei den Fahrverboten blieb Platter stur. Deutsche Urlauber auf der Durchreise nach Süden durften in den Sommerferien nicht von der Brenner-Autobahn abfahren und ausweichen auf die Landstraßen.
Das bleibt unverrückbar. Hier gebe ich keinen Millimeter nach.
Zu viel Verkehr durch die Dörfer. Teilweise kommen selbst Rettungswagen nicht mehr durch, warnte Platter. Deshalb die Fahrverbote. Auch jetzt wieder in der Skisaison. Bis April soll es sie geben. Immer samstags und sonntags tagsüber und auch an den Feiertagen. Auch für Lkw auf der Brennerautobahn soll es härtere Regeln geben. Schon jetzt werden sie an manchen Tagen an der Grenze nur in Schüben durchgelassen. Vorher müssen sie lange im Stau stehen. Und manche Ladung, Zement zum Beispiel oder Getreide und Papier, soll ab dem 01.01. nur noch auf den allerneuesten, umweltschonendsten Lkw transportiert werden dürfen. Oder auf der Schiene. Verkehrsminister Scheuer ist genervt.
Es kann nicht sein, dass eine Region 3 Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Atem hält, was da denn gerade beschlossen wird und welche Sperrung denn gemacht wird. Das ist nicht Europa. Und ich weiß auch, die Aufruhr bei den Spediteuren. Ich bin da im intensiven Kontakt. Wir müssen da schnellstens Lösungen finden.
Scheuer hofft, dass die neue EU-Kommission einschreitet. Dass die Tiroler überhaupt so eskalieren, daran ist Deutschland aber nicht ganz unschuldig.
Seit Jahrzehnten sind viele Versprechungen gemacht worden. Und eigentlich ist hier nicht viel passiert.
Der Brenner Basistunnel, darum geht's eigentlich. Über 60 Kilometer lang zwischen Österreich und Italien. Der Bahntunnel soll Tirols Straßen entlasten. Waren sollen dann viel öfter mit dem Zug transportiert werden, statt mit dem LKW. 2028 soll der Tunnel fertig sein. Aber damit er wirklich was bringt, müssen auch mehr Gleise hin zum Tunnel führen. Während auf österreichischer Seite schon viel passiert ist, hakt's in Bayern. Bürgerinitiativen blockieren den Ausbau, weil sie nicht wollen, dass die Bahnstrecken durch ihren Ort führen. Und am Brenner wächst der Verkehr immer weiter. Als Übergangslösung schlägt Tirol eine extra LKW-Maut vor, von München bis Verona in Italien. Höhere Kosten sollen Speditionen dazu bringen, dass sie ihre LKW woanders über die Alpen schicken. Doch auch hier hat Deutschland zwar zugesagt, wir prüfen das, passiert ist aber bisher nichts. Und so hält Tirol den Druck auf Deutschland weiter hoch. Mit Fahrverboten, die nicht nur den deutschen Verkehrsminister nerven, sondern auch Autofahrer und die Wirtschaft.
Schon wieder Fahrverbote in Tirol. Über die nächste Eskalationsstufe berichtete Marcel Heberlein. Blick nach Frankreich. Wir bleiben beim Verkehr. Auch an diesem Wochenende vor Weihnachten ist der Zugverkehr durch anhaltende Streiks stark beeinträchtigt. Marcel Wagner.
In den französischen Schulen haben die Weihnachtsferien bereits begonnen, doch so mancher geplante Urlaub dürfte ins Wasser fallen oder aber deutlich komplizierter werden. Denn auch am heutigen wichtigen Reisetag fährt nur etwa die Hälfte aller Schnellzüge im Fernverkehr. Der normale regionale und überregionale Verkehr ist noch deutlich stärker beeinträchtigt. An den Bahnhöfen, vor allem in Paris, müssen die Reisenden mit großen Einschränkungen rechnen. Betroffen sind auch viele Verbindungen von und nach Deutschland. Zwischen Paris und Saarbrücken, Frankfurt oder Stuttgart fahren deutlich weniger Züge als sonst. Zwischen Köln und Paris verkehren laut Thales-Gesellschaft immerhin etwa 2/3 aller Züge. Verschiedene Eisenbahnergewerkschaften wollten sich im Streit um die geplante Rentenreform in Frankreich nicht auf eine Streikpause über die Feiertage festlegen. Die französische Bahngesellschaft SNCF empfiehlt deshalb weiterhin, nicht unbedingt nötige Bahnreisen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Um 8.27 Uhr hören Sie die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Wir blicken nach Indien. Seit mehr als einer Woche gehen sie auf die Straße. Inderinnen und Inder, sie sind aufgebracht, protestieren gegen eine neue Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes. Die Demonstrationen verlaufen nicht überall friedlich. An einigen Orten sind sie in teils starke Gewalt umgeschlagen. Mehr als 20 Menschen sind mittlerweile dabei ums Leben gekommen. Dennoch gehen die Menschen auch weiterhin auf die Straße. Silke Dietrich berichtet.
Die indischen Nachrichtensender zeigen Demonstranten vor einer Universität in Neu-Delhi, die heute friedlich gegen die Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes protestieren. Auf einem Plakat steht: Seid nicht leise, aber auch nicht gewalttätig. Denn in vielen Teilen des Landes sind die Proteste in der Tat brutal geworden. Die Folge: mehr als 20 Tote, viele Verletzte und tausende Verhaftungen. Obwohl die indische Regierung an vielen Orten ein Versammlungsverbot erlassen hat, demonstrieren die Inderinnen und Inder auch weiterhin. Wir wollen unserem Premierminister zeigen, dass das ganze Land auf der Straße ist, sagt ein Demonstrant der Nachrichtenagentur Reuters. Wenn dieses Gesetz so viel Unruhe bringt, warum nimmt er es nicht einfach wieder zurück? Diese Reform zerstört die Einheit von Muslimen und Hindus in unserem Land. Die indische Regierung aber sagt, die Reform sei ein humanitärer Akt, denn es erleichtere Flüchtlingen, schneller in Indien eingebürgert zu werden. Allerdings mit einer Ausnahme, nämlich wenn diese Einwanderer Muslime sind. Selbst die Vereinten Nationen sagen, dass diese Gesetzesreform diskriminierend sei. Mehr als 60 Klagen sind schon beim obersten Gerichtshof in Indien deswegen eingegangen. Viele Experten, wie die Politikwissenschaftlerin Anupama Roy, sagen schon jetzt, dass das Gesetz verfassungswidrig sei. Säkularismus ist eine wesentliche Säule der indischen Verfassung, sagt sie. Ein Gesetz wie dieses, das Religion zu einem besonderen Kriterium macht, auch wenn es um den Schutz bedrohter Minderheiten geht, verändert das. Denn die große Befürchtung der Menschen, die nun auf die Straße gehen, ist, dass die aktuelle Regierungspartei aus Indien einen Hindu-Staat machen will. Der Innenminister hat muslimische Einwanderer schon mehrfach als Termiten bezeichnet. Mit neuen Gesetzen sollten diese, so sagt er, weggespült werden. Denn die Reform des Einwanderungsgesetzes ist nur eine Vorhut für das, was noch kommen soll. Ein Staatsbürgerregister in ganz Indien, um zu erfassen, wie viele Menschen sich illegal im Land aufhalten. Ein solches Register ist bereits im Bundesstaat Assam durchgeführt worden. Rund 2 Millionen Menschen sind dort nun quasi staatenlos, weil sie nicht lückenlos nachweisen konnten, wann und wo sie geboren wurden. Die meisten von ihnen Muslime. Nun entstehen in Assam bereits Lager, um diese staatenlosen Menschen dort unterzubringen. Die Hindus, Christen und Sikhs, also alle außer Muslimen, haben mit der neuen Reform immerhin die Chance, doch noch eingebürgert zu werden. Aber nicht nur Muslime gehen derzeit auf die Straße. Es sind auch viele Studenten darunter, Linke, liberale Demokraten und Politiker der Opposition, sowie Alka Lamba. Ich bin Hindu, sagt sie, aber ich mache mir große Sorgen um die Muslime in unserem Land. Wie können wir sie nach ihrer Staatsbürgerschaft befragen? Sie leben doch hier. Das bricht mir wirklich das Herz. Trotz aller Proteste zeigt die Regierung allerdings bislang keinerlei Anzeichen dafür, dass sie die neue Reform wieder zurücknehmen wird.
Sirke Dietrich über anhaltende Proteste in Indien. In 3 Tagen ist es wieder soweit. Millionen Christen weltweit gedenken an Weihnachten der Geburt Jesu Christi. Schon heute hat das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, seine traditionelle vorweihnachtliche Ansprache vor den Beamten des Vatikans gehalten. Der Missbrauchsskandal in der Kirche, die jüngsten Enthüllungen über korrupte Finanzgeschäfte im Vatikan. Franziskus hätte ganz schwere Brocken beim Namen nennen können. Sarah Zerbak berichtet aus Rom über die Details seiner Rede.
Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann muss sich alles ändern. Mit diesem Zitat aus dem berühmten italienischen Roman Der Leopard setzt Papst Franziskus den Ton seiner diesjährigen Weihnachtsansprache an seine engsten Mitarbeiter. Auch sie seien Teil der epochalen Veränderungen unserer Zeit.
La Curia Romana non è un corpo staccato dalla realtà, anche se il rischio.
Die römische Kurie ist nicht ein von der Wirklichkeit losgelöster Körper, auch wenn diese Gefahr immer besteht. Die römische Kurie ist nicht ein Gebäude oder ein Schrank voller Kleider, die angezogen werden, um eine Veränderung zu rechtfertigen. Sie ist ein lebendiger Körper und sie ist es umso mehr, je mehr das Evangelium in seiner Vollständigkeit lebt.
L'integralità del Vangelo.
Die Art des Lebens, der Beziehungen, der Formung und Kommunikation des Denkens und das Verhältnis zwischen den Generationen, all das verlaufe nicht mehr linear. Und so fordert Franziskus, sich auf die wichtigste Aufgabe der Kirche rückzubesinnen, die Evangelisierung, und verteidigt seine Kurienreform. Damals 2013 einer der Hauptaufträge an den neuen Papst, die aber 6 Jahre später deutlich an Schwung verloren hat, auch durch die teils scharfe Kritik aus der Kurie selbst. Wir müssen ihre Geschichte würdigen, um eine Zukunft aufzubauen, die feste Grundlagen hat, die Wurzeln besitzt und deshalb Frucht tragen kann. Sich auf die Erinnerung berufen heißt nicht, sich an der Selbstbewahrung festzuklammern, sondern auf das Leben und die Lebendigkeit des Weges in ständiger Entwicklung hinzuweisen. Der Papst spricht von einer tiefen Glaubenskrise in großen Teilen der Gesellschaft, ohne jedoch einige der Gründe dafür zu nennen, wie er es noch im vergangenen Jahr explizit getan hat. Den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, der nur spät und langsam aufgearbeitet wird, die fortbestehende Intransparenz im Vatikan, mangelndes Fachpersonal und strukturelle Finanzdefizite.
Non siamo nella cristianità. Non più.
Wir haben keine christliche Leitkultur, es gibt keine mehr. Das Christentum ist keine dominante Größe mehr, denn der Glaube, vor allem in Europa, aber auch im Großteil des Westens, stellt keine selbstverständliche Voraussetzung des allgemeinen Lebens mehr dar, sondern wird oft sogar geleugnet, belächelt, an den Rand gedrängt und lächerlich gemacht. Ein weiteres Mal fordert der Papst von seiner Kirche, sich besonders den Armen, den Schwächsten und den Ausgegrenzten zu widmen.
È chiamata a testimoniare che per Dio nessuno è straniero o escluso.
Sie ist gerufen, Zeugnis dafür zu geben, dass es für Gott niemanden gibt, der fremd oder ausgeschlossen ist. Sie ist gerufen, die eingeschlafenen Gewissen derer zu wecken, die der Wirklichkeit des Mittelmeers, das für viele zu einem Friedhof geworden ist, gleichgültig gegenüberstehen. Seine rund 40-minütige Ansprache an die Kurie beendet der Papst mit einem gesegneten Weihnachtswunsch an alle.
Buon Natale a tutti.
Über die Weihnachtsansprache des Papstes an die Kurie berichtete aus Rom Sarah Zerbak. Damit kommen wir zum Sport an diesem Wochenende. Astrid Ravol ist bei mir im Studio mit Fußball.
Ja, mit der Bundesliga geht's los und auch wenn es den Titel offiziell gar nicht gibt, RB Leipzig wird die Herbstmeisterschaft heute Abend auf der Weihnachtsfeier sicherlich feiern. Nach dem Sieg über Augsburg gegen die Leipziger als Spitzenreiter der Tabelle in die Winterpause. Verdient, weiß Thomas Kunze.
RB Leipzig schlägt den FC Augsburg mit 3:1 und feiert durch diesen Heimerfolg verdient die Herbstmeisterschaft. Aber es war ein hartes Stück Arbeit gegen mutige Gäste, die in der 8. Minute durch Niederlechner in Führung gegangen sind. Nach der Pause Leipzig dann deutlich besser. Leimer in der 68. Minute ein wunderschönes Tor zum Ausgleich. In der 80. Minute dann ein Kopfballtor von Leipzig-Tschechen Patrick Schick nach einer Ecke von Christoph Nkunku. Das war das 2:1 und für das 3:1 sorgte Yusuf Paulsen in der Schlussminute in der 90. nach schöner Vorarbeit von Timo Werner vorausgegangen war ein lupenreiner Konter.
Erstmals seit der Saison 2009-2010 heißt der Herbstmeister also nicht Borussia Dortmund oder Bayern München. Heute taten sich die Münchner auch in einer zähen Partie gegen Wolfsburg lange schwer, bis der Nachwuchs nachhalf. Patrick Schmidt.
Schon wieder sorgt ein 18-Jähriger für den Sieg des FC Bayern. Nachwuchsspieler Joshua Zirze erzielt wie schon am Mittwoch gegen Freiburg das entscheidende Führungstor, das 1:0 in der 86. Minute. Serge Gnabry hat kurz danach noch das 2:0 draufgesetzt. Insgesamt war der Sieg für die Bayern aber etwas glücklich. Der VfL Wolfsburg war in der zweiten Hälfte die gefährlichere Mannschaft und hatte den FCB größtenteils im Griff. Bis kurz vor Schluss Joshua Zirze eingewechselt wurde und in seinem zweiten Bundesligaspiel sein zweites wichtiges Tor erzielt hat.
Bayer 04 Leverkusen kann doch noch siegen, sogar in Unterzahl. Das hat die Mannschaft heute in Mainz bewiesen und auch Jens-Jörg Rieck beeindruckt. Ein wenig zumindest.
Bescherung in der Nachspielzeit. 3 Minuten waren über die regulären 90 Minuten heraus absolviert. Da traf Alario zum sehr glücklichen 1:0 für Leverkusen. Die Werkself hatte zwar über die gesamte Spielzeit mehr Ballbesitz, aber die besseren Chancen besaßen die 05er, die durch Quaison, Mateta und Sorloy auch die hochkarätigsten Möglichkeiten vergaben. Das Team von Peter Bosch, das nach berechtigter gelb-roter Karte gegen Wendell ab der 72. Minute in Unterzahl spielte, findet damit nach zuletzt 3 Niederlagen in Serie wieder zurück in die Spur.
Der FC Schalke 04 kann zum Abschluss der Runde mit insgesamt 30 erzielten Punkten eigentlich ganz zufrieden sein, aber überwintert nach dem Remis heute gegen Freiburg auf Rang 4 der Tabelle. Armin Lehmann.
Am Ende war es wohl leistungsgerecht, dieses 2:2 in einem spektakulären Spiel zwischen Schalke 04 und dem SC Freiburg. Dennoch ärgerten sich die Schalke, die zur Pause durch ein schönes Tor, ein Kontertor von Suat Serdar mit 1:0 in Führung lagen. Denn 2 Elfmeter für Freiburg drehten das Spiel. Der erste schon umstritten, Petersen verwandelt sicher. Der zweite war dann eindeutig und da war Grifo der Torschütze für die Breisgauer. Immerhin gab es dann noch einen Punkt für Königsblau, der eingewechselte Kutucu. 10 Minuten vor dem Ende. Ein Strahl aus 19 Metern, der genau saß. Und so endet das Spiel 2:2.
Der erste FC Köln hat eine perfekte englische Woche erwischt. 2 Erfolge in kürzester Zeit. Heute gegen Werder Bremen, berichtet Marc Eschweiler.
Der erste FC Köln hat den 3. Sieg in Folge geschafft. 1:0 gegen Werder Bremen, aber es war ein knappes und enges 1:0 vor 50.000. Cordoba traf nach 39 Minuten für den FC. In der zweiten Halbzeit war Bremen die bessere Mannschaft, hatte große Ausgleichsmöglichkeiten in der Schlussphase, aber Rashica scheiterte beispielsweise in der 82. Minute an der Querlatte. So kassiert Werder Bremen die 4. Niederlage in Folge. Köln, die leidenschaftlichere Mannschaft an diesem Nachmittag, gewinnt mit 1:0.
Und seit knapp 9 Minuten läuft die Abendpartie in der Fußball-Bundesliga. 0:0 steht es immer noch zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach in Berlin. Mitte Januar steht für die Biathleten mit den Weltmeisterschaften der Saisonhöhepunkt an. Das deutsche Team befindet sich mit seiner steigenden Formkurve auf einem guten Weg dahin, befindet André Siems nach den heutigen Verfolgungsrennen in Frankreich.
Die deutschen Biathleten sind zurück in der Weltspitze. Bei den Frauen haben Denise Herrmann und Franziska Preuß im Verfolgungsrennen überzeugt. Herrmann wurde gute 6. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, aber wieder mal vergab sie einen Podestplatz am Schießstand, weil sie 4-mal in die Strafrunde musste. Preuß kam als 7. durch, war aber mit einer Strafrunde vor allen Dingen läuferisch nicht konkurrenzfähig. Der Sieg ging an Tiril Eckhoff aus Norwegen. Auch das deutsche Männerteam hat ein gutes Rennen abgeliefert, aber auch da hat es nicht ganz fürs Podium gereicht. Benedikt Doll kam als 5. ins Ziel, weil er zu viele Schießfehler hatte. Arndt Peiffer, Simon Schemp und Philipp Horn auf den Plätzen 9 bis 11 machten aus einem guten einen sehr guten Tag. Der Beste war aber der Norweger Johannes Tinjes Bø.
Und Kombinierer Vinzenz Geiger hat den Weltcup am Dachstein heute gewonnen. Dazu gleich mehr ab 19.10 Uhr.
Danke, Astrid Ravohl. Mit diesem Blick auf den Sport enden die Informationen am Abend. Hier folgt der Hintergrund um 5 nach 7, unsere Kommentarsendung. Am Mikrofon war für Sie Daniel Heinrich. Schönen Abend.